Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise. Heute im Gespräch Eva Sichelschmidt und Durst Grünbein. Beiden sind verheiratet, beide arbeiten mit Worten, also schreiben. Durst Grünbein vor allem Gedichte, vielfach ausgezeichnet. Eva Sichelschmidt vor allem Essays, ist auch hier in unserem Programm häufig zu hören. Sie hat aber auch einen Roman verfasst. Außerdem spürt sie Kunst auf und vertreibt Whisky und Zigarren. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen.
Ich mache es mir jetzt ein bisschen einfach und lasse Sie sich einander näher vorstellen. Was schätzen Sie am allermeisten am Partner, an der Partnerin? Vielleicht beginnen Sie, Herr Grünbein.
Oh je. Die Tatkraft. Meine Frau ist eine sehr tatkräftige, unternehmerische Frau, die mit immer neuen Ideen aufwarten kann. Und wenn ich noch schnell etwas hinzufügen kann, das zweite Atemberaubende ist ihr sozusagen unfehlbarer Geschmackssinn. Das ist eigentlich in jeder Hinsicht meine Beraterin in Geschmacksfragen.
Frau Sichelschmidt.
Oh, bei mir ist das viel schwieriger, weil das Schreiben natürlich zuerst durch meinen Mann in mein Leben gekommen ist, allerdings als Zufall, denn ich hatte mir nicht ausgesucht, einen Schriftsteller kennenzulernen und das wäre mir auch nie wichtig gewesen. Aber dadurch entstand natürlich etwas, eine sozusagen Messlatte kann man es schlecht nennen, aber doch eine Orientierung, die immer so weit weg ist, dass es nie langweilig wird. Denn ich muss mich immer so sehr bemühen, hinterherzukommen, dass ich einfach immer dabei bleibe.
Schöne Komplimente von Durst Grünbein und Eva Sichelschmidt bei meinen heutigen Gästen. Fällt auf, dass Eva Sichelschmidt sehr viel und sehr Unterschiedliches in ihrem Leben ausprobiert hat. Sie wurden ja eben auch schon als tatkräftig beschrieben. Das geht von einer Schneiderinnenausbildung über Kostümbildnerin, Kunstscout bis zum erwähnten Spirituosenhandel und Autorin und Bloggerin. Langweilen Sie sich schnell oder mussten alle Talente irgendwie mal ans Licht?
Ja, da sind wir sozusagen eigentlich schon beim Kernthema. Die Langeweile ist mit Sicherheit etwas, womit ich zu kämpfen habe. Ich langweile mich schnell. Ich langweile mich vor allen Dingen mit mir selber. Immer dann, wenn ich das kenne, was gleich passiert und ich mich nicht mehr überraschen kann. Und dann gibt es natürlich so eine Art Sprunghaftigkeit zu sagen, wenn etwas Neues passiert, ist das automatisch nicht langweilig. Mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass die Kontinuität eigentlich das Interessanteste ist. Aber ich habe eine Weile gebraucht,
um also
das
herauszufinden. Also dieses Durchhalten irgendwann.
Das Überwinden, wie beim Langstreckenlauf, etwas ist, wo man einfach, wenn man an seine Grenzen kommt, natürlich automatisch es nicht mehr mit Langeweile zu tun hat.
Und dann aber eben nicht abbiegt und was Neues anfängt, sondern durchhält. Herr Grünbein, wünschen Sie sich manchmal andere Ausdrucksformen als das Schreiben, so wie Ihre Frau vieles ausprobiert?
Ja, ich sehe immer mit großem Neid auf die Filmgeschichte, auf Regisseure, die mich vollkommen faszinieren. Es hat ja Dichter gegeben, nehmen wir Pasolini, nicht? Der als Dichter anfängt und eines Tages Filme macht. Ja, der Film ist etwas, wovor ich großen Respekt habe und was ich am liebsten eines Tages noch machen würde.
Und was hindert Sie?
Was hindert mich? Im Moment habe ich so wenig persönlichen Zugang dazu. Meines Erachtens kommt es immer dadurch zustande, dass man eigentlich schon ein bisschen sich in der Filmwelt bewegt. Ich glaube, es ist heute nicht mehr so einfach mit einer Kamera loszurennen und so weiter. Und ich meine damit tatsächlich, dass man tatsächlich dann den Filmblick hat. Mir geht es nicht darum, dass ich ein Stück schreibe, das dann verfilmbar wird oder so. Das gibt's ja alles. Das würde mich weniger interessieren. Sondern genuin, dass man anfängt,
einen anderen Blick zu entwickeln.
Ja.
Sie haben neulich den Opernblick entwickelt. Was heißt neulich? Sie haben auf jeden Fall an einer Oper gearbeitet. War das auch so ein Ausflug, den Sie sich immer vorgenommen hatten?
Also, was vielleicht viele gar nicht wissen, wenn sie mein Werk so ein bisschen verfolgt haben, weil ich gelte immer als Versdichter, dass ich eigentlich vom Theater her komme. Ich habe Theatergeschichte studiert, ich habe lange am Theater assistiert und an Theaterproduktionen mitgearbeitet. habe übersetzt Stücke fürs Theater. Das lag immer sehr nahe und habe aber eines Tages gemerkt, was mich stört an der jetzigen Sprechbühne, ist oft am Konversationstheater eine gewisse Beliebigkeit bzw. Austauschbarkeit. Die Texte können schnell gestrichen werden. Das alles geschieht in der Oper nicht. Da hat das Wort nochmal diese Gewichtung. Es ist ja dann fixiert in der Partitur. Und das ist etwas, was mich stark angezogen hat.
Da haben Sie dann mit Wolfgang Riem zusammengearbeitet. Ich würde gerne ein bisschen nach hinten gucken, ein bisschen in Ihr Leben schauen. Sie, Frau Sichel-Schmidt, sind 1970 im Rheinland geboren. Sie sind nach dem frühen Tod Ihrer Mutter anfangs bei den Großeltern aufgewachsen. Was prägte Ihre Kindheit?
Es war das Bergische Land, darauf muss man bestehen. Die Regionalitäten sind gerade in dieser Gegend enorm wichtig. Es war tatsächlich eine sehr wohlbehütete Kindheit bei älteren Menschen, die allerdings voll im Berufsleben standen. Das waren jetzt keine Rentner, sondern mein Großvater war Augenarzt, die sich sehr liebevoll um mich gekümmert haben. Aber es hatte natürlich auch was Schräges, weil als kleines Kind einfach Hauptperson bei älteren Herrschaften zu sein, hat immer etwas Antiquiertes dann auch für die Mitschüler oder später die Menschen, die einen.
Ja, vielleicht ganz andere Hobbys haben, oder so, ganz andere Leidenschaften, oder?
Ja, es war natürlich alles auch viel ruhiger dort, nicht? Also beschaulicher und gesetzter und eigentlich eine ganz schöne Kindheit.
Waren Bücher, das Schreiben, Sie sagen, das Schreiben kam durch Ihren Mann erst in Ihr Leben. Hatte das vorher Bücher eine Rolle gespielt, ja, in Kindheit und Jugend?
Ja. Also bei den Großeltern spielte Literatur eine große Rolle, interessanterweise gar nicht mal so im bildungsbürgerlichen Sinne, sondern zur Unterhaltung. Die hatten ja, kamen ja noch aus der Generation, wo man eben nicht Fernsehen geguckt hat, unbedingt ganz früher. Später gucken sie dann ganz viel Fernsehen. Aber als junge Leute haben sie eben gelesen. Und mein Großvater konnte Balladen auswendig, viele Balladen. Und wenn wir spazieren gegangen sind, dann hat er mir die erst als Geschichten und später dann auch in Reimform erzählt. Und da ich ein ganz gutes Gedächtnis habe, haben wir dann unseren Spaß zusammen gehabt.
Sie konnten das dann schön auswendig,
ja,
lernen und mit Ihnen dann,
ja, immer. Da das nah an der Hirnrinde ist, kann ich das heute noch, ja.
Sie haben dann aus Interesse, glaube ich, aber mit Mode begonnen. Sie sind mit 16 Schneiderin geworden.
Ja, genau. Also die Modeleidenschaft, die kam, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Familie von der Mutter, die ja früh gestorben ist. Und meine Großmutter hatte fast den gesamten Kleiderfundus aufbewahrt meiner Mutter, die 1971 gestorben ist. Und das war modisch gesehen eine ganz interessante Zeit. Da waren eben auch noch die 60er Jahre mit dabei. Schöne Modellkleider und mit denen durfte ich spielen. Und das kam direkt nach den Barbie-Puppen als ganz großes Erlebnis. Und solche schönen Dinge wollte ich gerne auch haben und vor allen Dingen machen können.
Sie haben eben gerade darauf bestanden, dass ich das Bergische Land, also dass ich es ein bisschen eingrenze. Ich habe aber bei Ihnen auf der Webseite gelesen, dass Sie Ihr Leben lang eigentlich von Fluchtgedanken, heißt es da, glaube ich, getrieben wurden, weg aus diesem Bergischen Land.
Ja, tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Man hat mich falsch platziert. Und erst als ich nach Berlin gekommen bin, es gibt eigentlich zwei spontane Liebesanfälle zu Städten, 88 Berlin und 1990 Rom. Und das ist, da bin ich sehr treu, das ist so geblieben. Ja, da dachte ich, hier hätte es eigentlich immer sein sollen. Komisch, was hatte Wuppertal in meinem Leben zu tun?
Herr Grünbaum, Sie sind in Dresden geboren. Wie heimatverbunden sind Sie? Sie setzen sich ja immer wieder mit Ihrer Heimatstadt auseinander.
Ja, also diese Stadt hat natürlich durch ihr besonderes Schicksal, nämlich den Untergang noch gegen Kriegsende, für viele, die da groß geworden sind, fast wie einen verpflichtenden Charakter. Ich habe darüber schon so oft nachdenken müssen. Es ist ein Phantomschmerz offenbar damit verbunden. Man sagt, dass die Leute da eine besondere Treue in der Erinnerung halten. Es gibt einen ganz eigenen Lokalgeist. Es gibt andere Städte in Deutschland, die ebenso massiv zerstört waren, aber man hat eigentlich diesen Kult um die eigene zerstörte Stadt nur dort so richtig. Es ist ja interessanterweise auch die einzige Stadt, in der jährlich dieser Sache gedacht wird. Ja. Und so fängt das schon mal an, so ist man erzogen worden, die Großeltern hatten es miterlebt, in den Familien wurde es immer weiter erzählt. Aber dann entwickelt man natürlich anhand dessen ein besonderes historisches Bewusstsein auch. das war für mich sehr früh klar. Ich musste herausfinden, ganz simpel gesagt, ja, wieso ist denn nun diese Stadt untergegangen? Was ging dem voraus? Welche anderen Städte mussten vorher untergehen und so weiter? Und das hat mich eigentlich ziemlich klar auf eine historische Spur gesetzt.
Doris Grünwein und Eva Sichel-Schmidt hier im Gespräch. Sie haben, Herr Grünwein, nach dem Militärdienst in Berlin Theaterwissenschaften studiert. Anfang der 80er muss das gewesen sein, oder? Mit welchem Ziel wollten Sie zum Theater?
Ja, ich glaube ab 83. Ich habe davor an dem Dresdner Staatsschauspiel auch gearbeitet. Und ja, was hatte ich eigentlich vor? Ich wollte eigentlich ursprünglich wohl Germanistik studieren, aber das war in dem Sinne schon Numerus Clausus Fach. Und da ich eben nur die kürzeste Zeit beim Militär absolvieren wollte, war das nicht mehr frei, der Studienwunsch. Aber dann war das eine Alternative, weil man es da ja auch wieder mit Literatur und eben vor allem mit Theater zu tun hatte. Nebenbei auch ein bisschen Filmgeschichte. Also ich habe zusätzlich noch Studienfächer dazugeholt, Kunstgeschichte ein bisschen gemacht, Philosophie. Habe dann ein bisschen Griechisch an der Universität auch gelernt. So, das war so ein Paket, was ich mir selber geschnürt hatte. Aber dann relativ bald, und das hatte auch mit der Berlin-Situation zu tun, nämlich mit dem Ärger darüber, dass hier ständig im Westteil interessante Premieren liefen, die ich nicht besuchen konnte. Und irgendwann war das völlig klar, ich muss eigentlich raus. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und einen Ausreiseantrag gestellt. Aber tatsächlich primär weniger aus einem politischen Impuls, sondern ich musste dringend Weltkultur aufsaugen. Ich wusste, dass ich sonst so unterbelichtet weiterleben müsste.
Sie sind aber nicht ausgereist, sondern kam dann der Mauerfall quasi als Rettung?
Naja, das ist ja ein langfristiges Prozedere. Der lief schon, der Ausreiseantrag, aber dann kam dieser Sommer 89, wo etliche meiner Freunde dann auch nochmal gegangen sind, die sind dann über Ungarn verschwunden. Ich war interessanterweise zuletzt noch dabei, was also im Rückblick gesehen eigentlich auch für mich sehr wichtig wurde. Also ich bin dann sehr bald bei diesen Demonstrationen dabei gewesen. Also in Berlin im Grunde von Anfang an, ab diesem 7. Oktober. Und habe alles Mögliche dann miterlebt, bis hin auch eine Verhaftung und so weiter. Und das war schon prägend. Und dieser Zusammenbruch eines Staates, den so intensiv erlebt zu haben, ist für mich sehr wichtig geworden.
Sie waren vorher schon, glaube ich, mit Heiner Müller befreundet. Und das, was Sie dann aus dieser ganzen Zeit des Vormauerfalls in Gedichten verarbeitet haben. Denn da haben Sie angefangen, in Gedichten zu verarbeiten, oder? Da ist doch der Band Grauzone morgens. Das ist doch genau die Zeit.
Ja, ich habe sehr früh angefangen, Gedichte zu schreiben, allerdings auch Prosa. Nur waren die Gedichte dann dasjenige, was ich wirklich intensiver betrieben habe. Und da war eine große Mappe entstanden und die ist auf Umwegen zu Heiner Müller gelangt, der daraufhin mich kennenlernen wollte. Und seit dem Moment an hatten wir halt ein Gespräch. Praktisch konnte das so aussehen, dass da nachts nochmal ein Anruf kam. Er war so ein Nachtarbeiter und dann habe ich mich ins Taxi geworfen und bin da rausgefahren nach Friedrichsfelde. Und das waren wirklich sehr intensive, wichtige Gespräche. Er war im Grunde auch die einzige Schriftstellerinstanz, die ich richtig geachtet hatte damals. Also in ihm war alles verkörpert, was mich auch am Theater noch interessierte. Mir war völlig klar, dass ich es hier wirklich mit einer Erscheinung eigentlich der Weltliteratur zu tun hatte. Und er wiederum war derjenige, der das Manuskript dann schnell weitergab an den Suhrkamp Verlag. Das waren alles relative Blitzaktionen und dann kam von da das Signal, sie würden gerne ein Buch, eine Auswahl machen.
War das dann, dass Sie sich angekommen fühlten in dem Metier?
Also Sie müssen wissen, ich fühle mich niemals angekommen. Das ist ganz komisch. Also egal, wie viele Bücher man noch schreibt, es bleibt immer eigentlich eine wackelige Position. Ich kann nie sagen, dass irgendwas jetzt erreicht sei. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, von denen ich jetzt sagen kann, okay, da bin ich eigentlich ganz stolz drauf. Aber ansonsten ist es immer ein Wagnis. Und ich sehe darin jetzt nicht eine, wenn man so will, stabile Existenzform, sondern psychisch ist es eher eine instabile Existenzform. Und wie war das mit den Gedichten? Also ich wusste ja gar nicht, dass die überhaupt so relevant waren, dass man ein Buch machen wollte. Ich habe mich wirklich gewundert, musste dann schnell eine Auswahl treffen. Ja, und was war das schon? Das war ein schmaler, kleiner Gedichtband, der dann im Westteil des Landes erschienen war. Das ist noch 88, quasi in dem Jahr vor dem Mauerfall. Und wieder war das jetzt, was war das? War das jetzt eine Visitenkarte für Gesamtdeutschland? Mhm. Vielleicht ja. Ich war froh, ich wollte im Osten in der DDR nichts veröffentlichen, außer es erschien dann was in der Zeitschrift Sinn und Form. Aber ich hätte keiner Buchausgabe, die in jedem Falle mit Zensurmaßnahmen begleitet war, zugestimmt.
Sie haben das Jahr 88 erwähnt. 88 war das Jahr, Frau Sicherschmidt, in dem Sie auch nach Berlin gekommen sind, vor Mauerfall.
Also 88 habe ich mich in Berlin verliebt und auch in einen jungen Mann. Und daraufhin fuhr ich dann noch ein Jahr lang immer am Wochenende hin und zurück, ganz schnell die 500 Kilometer, immer freitags, sonntags durch die Transitstrecke. Der Grund war eigentlich nicht nur eben diese Verliebtheit, sondern die Faszination eines Fleckchen Erde gegenüber einem Wurmfortsatzstadt, wo man wie auf einem Abenteuerspielplatz, hatte ich immer das Gefühl, tun und lassen konnte, was man wollte. Also ich hatte mir vorgenommen, ich komme hier mit meinen Latten und meinen Nägeln an und spiele so vor mich hin, was ja damals auch wirklich noch möglich war, weil die Mieten eben so preisgünstig waren und das ganze Leben so entschleunigt und ich natürlich auch auf Anhieb einen Haufen bunter Vögel kennengelernt habe, die so lebten, wie ich das immer wollte. Hinzu kam, dass eben nach meiner doch ganz sonnigen Kindheit bei den Großeltern eigentlich so eine Zwischenphase, also eben Pubertät und was dazu gehört, bei dem Vater kam, wo ich auch ganz froh war, dem entfliehen zu können und eben immer mit dem Blick auf die innere Uhr, wann wird man 18, wann ist das alles vorbei, wann kann ich weg, bin ich eben hier dann angekommen.
Hat es Berlin Ihnen schwer gemacht anzudocken?
Die Einsamkeit habe ich, glaube ich, mitgebracht und Berlin macht es einem eigentlich nicht schwer, weil man relativ schnell Kontakt bekam. Diese Idee, wie es dann bei mir weiterging, war ja folgendermaßen, dass ich eben mein Abitur ganz schnell nachmachte und dann mich recht schnell auch noch nach einer Zusatzausbildung selbstständig gemacht habe mit einem Maßatelier für Braut und Abendkleider und dort dann auch in so einer Kreuzberger Künstlerszene mich bewegt habe, wo man schon eingebunden war, nur dadurch, dass dann eben auch der Mauerfall stattgefunden hatte, war es eben eine Zeit, wo man sich eigentlich an nichts wirklich festhalten konnte. Alles, was gestern war, konnte morgen schon vorbei sein. Die Partys und die Clubs zogen so schnell um wie auch meine Freunde und es war nicht so einfach, die Dinge zu halten.
Auf jeden Fall aber nicht langweilig. Das war ja damals noch das große Thema.
Überhaupt nicht langweilig, das war der Vorteil.
Eva Sichelschmidt und Durst Grünwein zu Gast im Gespräch. Vor 2 Jahren kam Eva Sichelschmidts Roman Die Ruhe weg heraus und gestern haben wir im Programm Durs Grünbeins gerade erschienenen Essayband Aus der Traumkartei besprochen. Das sind ja interessante Titel, wenn ich das jetzt mal verkürze. Die Ruhe weg und aus der Traum. Wie kommt denn das zustande?
Naja, also es passen so gut Falle zusammen. Ist es eine umfangreiche Sammlung von Aufsätzen und Notaten, also ganz verschiedene Genres, aber eben im Wesentlichen Prosa. Und da ich immer gerne so auf Karteikarten mir so Ideen notiere und mit Karteikarten dann arbeite, ist es eben aus einer Kartei, wenn man so will. Und es ist eben aus der Traumkartei. Das Stichwort Traum, überhaupt Traum versus Realität, auch in der Literatur, spielt eine große Rolle, eine durchgehende Rolle. Und so kam es dann zu diesem etwas mehrdeutigen Titel.
Aber ich glaube, stimmt, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es da eine Gemeinsamkeit gibt, aber man könnte schon sagen, Desillusion ist unser Trost.
Ihr Trost? Desillusion ist Ihr Trost?
Ja, immer dann, wenn man sozusagen etwas erkannt hat, auch das, was man sich erträumt hat, als eben nicht existent sich herausstellt, hat das ja doch nach einer kleinen Leidensphase etwas ganz Versöhnliches oder kann es zumindest haben, je nach Einstellung.
Mal so zu sehen. In Ihrem Roman beschreiben Sie den Zustand einer Ehe, einer Generation, eigentlich eines ganzen Lebensentwurfs, mitleidlos, würde ich sagen. Ganz anders klingen Ihre Essays, mit denen Sie hier im Programm häufig Armut oder die Ränder der Gesellschaft unter die Lupe nehmen. Welche Themen kommen wie zu Ihnen?
Also die Armut und auch so ein bisschen dieses sich befassen mit Obdachlosigkeit hatte etwas damit zu tun, dass wir im Jahr 2013 nach Rom gegangen sind, wo gerade die Flüchtlingskrise oder eben die vielen Menschen aus Afrika kamen und man dort eben die obdachlosen Menschen direkt auf der Straße gesehen hat. Man stieg quasi über sie, man konnte sie nicht übersehen. Und dann habe ich angefangen, darüber nochmal neu nachzudenken oder immer intensiver nachzudenken und mich dann auch hier in Berlin mit dem Thema zu befassen. Und dann, wenn man einmal in dieser Form des Nachdenkens ist, dann kommen immer neue Themen hinzu, weil man merkt, womit das Obdachlosigkeit quasi mit allem zu tun hat. Also sei es mit psychischen Problemen, mit denen wir vielleicht auch alle zu kämpfen haben, mit wirtschaftlichen natürlich sowieso und mit emotionalen. Und so fächerte sich das plötzlich enorm auf, was mich alles so interessiert und was ich plötzlich sah, weil ich, man könnte sagen, pathetisch das Herz ein bisschen aufgemacht habe. Nicht? Also wenn man doch etwas stehen bleibt und einmal guckt, innehält, dann vielleicht sogar ein Gespräch führt, plötzlich sieht man ganz andere Sachen.
Das Herz aufmachen und diesen Dinge in sich hineinlassen, denke ich, gilt für Sie, Herr Grünbein, ja ebenso und auch die Gesellschaftsanalyse in gewisser Weise. Sie verwenden nur eine ganz andere Sprache natürlich. Haben Sie beim Arbeiten eigentlich einen Leser vor Augen oder machen Sie das für sich?
Ich habe immer gesagt, dass für mich die Dichtung, die Poesie auch Erkenntnisarbeit ist, nur auf eine andere Weise. Ich muss es anders verarbeiten. Das Transportmittel sind dann Bilder, vielleicht auch überraschende Wortkombinationen, aber für mich ist es ein Instrument auch der Erkenntnis. Es ist ja so, dass ich permanent verstehen muss, was meinem und unserem Leben in dieser Zeit vor sich geht. Wenn wir zum Beispiel das eben Angesprochene nehmen, eines Tages geht diese Mauer auf und von da ist ganz Europa in Bewegung geraten. Und wieder, sagen wir mal, 10 Jahre später wird einem klar, nicht nur Europa selbst, sondern eigentlich die ganze Welt ist in so einen Wirbel geraten. Das bringt so einen gewissen Druck und einen Wirbel in das Leben jedes Einzelnen. Es gibt meines Erachtens keinen, der davon jetzt nicht erfasst wäre. Und das ist also eine besondere neue Situation, in der das Schreiben auch stattfindet. Dem muss Rechnung getragen werden. Das Interessante ist also an Gedichten, dass die, weil sehr kleinere verbale Einheiten sind, oft schneller auf erst reagieren können. Wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste zu jedem dieser Schlüsselthemen erst einen neuen Roman entwerfen, wäre das sehr viel umständlicher und ich wäre nicht so schnell mobil. Dichten heißt übrigens auch selber mobil sein im Geist.
Sind Sie beide eigentlich gegenseitig Ihre ersten Leser, wenn Sie sich mit so etwas auseinandersetzen oder gerade sind Sie das nicht?
Also wir sind eigentlich, oder zumindest meine Frau, jetzt muss ich mal so anfangen, sehr diskrete Leser. Wir haben oder reden eigentlich selten zum Beispiel über meine Gedichte. Hin und wieder kommt mal ein anerkennender Satz, aber es ist jetzt nicht ein Dauergespräch. Da ist eine gewisse Scheu vielleicht auch. Ich rede ja auch nicht so gerne über meine Sachen so ausführlich. Aber wir können zum Beispiel Bücher, die wir gelesen haben, gemeinsam, Filme, die wir angesehen haben, sehr, sehr lange besprechen und analysieren.
Ich bin natürlich froh, dass ich nicht mit so einer Art Thomas Mann verheiratet bin, der jeden Abend mich fragt, wie war ich. Trotzdem hoffe ich, dass wir wahrnehmen und immer schön sehen, was wir tun. Aber dadurch, dass es so unterschiedlich ist, ist es eben auch vielleicht so schön entspannt. Man kommt sich nicht in den Weg, man hadert nicht miteinander, ob der, weiß ich nicht, Berühmtheit. Es sind so unterschiedliche Sphären, wo man einfach, glaube ich, teilweise auch ein Stück zurücktritt und staunt, was macht der andere.
Wir haben es ja vorhin erwähnt, Sie sind in der Bundesrepublik geboren, Sie sind 62, Herr Grünbein, in der DDR geboren. Spielt Ost-West, was ja in unserer Gesellschaft gerade derzeit im 30. Jahr des Mauerfalls eine große, große Rolle spielt, spielt das eigentlich in Ihrer Beziehung eine Rolle? Ist das ein Thema, zu dem Sie immer wieder kommen?
Also ich würde sagen, fast permanent. Das ist eine verschiedene Ausgangssituation und die führt natürlich dazu, dass wir immer zwei Perspektiven haben.
Meine Großmutter, die Erinnerung Die Jahre im Zoo meines Mannes gelesen hat, die jetzt demnächst 102 wird und auch immer an allem teilnimmt, sagte mal zu mir, das ist ja ganz erstaunlich, wenn man sich das anschaut, dann habt ihr im Grunde genommen so unterschiedliche Lebenswege gehabt und so eine unterschiedliche Jugend und Kindheit, als wärt ihr zwei Generationen auseinander. Und das ist etwas, ich hatte da früher überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber das stimmt. Das Gefühl habe ich auch manchmal, dass ich eben schon aus dieser Atari-Welt komme. Also Fernseher am Bett, dieses ganze Schnelllebige. Und dass es eine interessante Form ist, sich dann zu unterhalten, was für Erlebnisse hat man gehabt, die vollkommen unterschiedlich waren.
Hören wir uns eigentlich, das ist ja immer wieder das Thema dieser Tage, hören wir uns eigentlich noch genügend zu, Herr Grünbein?
Naja, es wird gesagt, dass die verschiedenen Lager seit längerem schon aneinander vorbeireden. Für mich ist was anderes momentan prägend. Es begann eines Tages, vor gar nicht langer Zeit, dass ich plötzlich geschockt war über Begriffe. Also zum Beispiel so ein Wort wie Asyltourismus hat mich umgehauen. Ich habe gesagt, er kommt auf so eine perfide Wortprägung. Die ist aber jetzt zum Kampfbegriff geworden in gewissen Kreisen. Und begegnet einem selber sogar dann in der Debatte, sehr öffentlich. Und da habe ich es zum ersten Mal wieder damit zu tun, dass ich politische Sprachanalysen machen muss. Und das ist zum Beispiel ein neuer Zustand. Ich war sozusagen da auf eine gewisse Weise viel unschuldiger. Ich habe immer gedacht, die Dichtung steht doch latent über vielen dieser Dinge. Aber nun greift das ja derart ein in die Alltagssprache längst. Und das ist sozusagen ein neues Problem. Also vielleicht, um es so rauszudrücken, die Erkenntnis so, wir leben in einer politischen Welt. Und diesen Bob Dylan-Song, nicht? We live in a political world, habe ich früher manchmal gehört und gedacht, was ist das für ein komischer Song? Natürlich, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Vielleicht war es auch für Bob Dylan eines Tages plötzlich eine Erkenntnis. Ja? Man singt so lange Country-Songs oder sonst was, Folk und Blues. Und eines Tages merkt man, nein, die gesamte Gesellschaft ist ja in einem ganz neuen Aggregatzustand. Sprachlich vor allen Dingen.
Das heißt, Sie fühlen sich auch besonders gefordert jetzt?
Ich kann nicht in dem Sinne da eine spezielle Eignung meinerseits sehen. Nicht? Also sprachliche Analysen laufen jetzt da draußen auf vielen Feldern und Ebenen. Ich weiß nicht ganz wirklich, was der Dichter in dem Moment besser machen kann. Aber aus einer grundsätzlichen Sensibilität für Worte heraus war ich eben ursprünglich geschockt. Und das ist so ein neues Erlebnis.
Sagt Jules Grünbein, er ist zusammen hier mit Eva Sicherschmidt im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Berlin und Rom. Ich glaube, Frau Sicherschmidt, die beiden Städte haben Sie als Ihre Lieben, Ihre Städtelieben schon gekennzeichnet. Sie leben in beiden Städten. Zu der Familie gehören drei Kinder. Wie gerät das praktisch vor sich?
Also wir waren 2,5 Jahre ganz in Rom und die Kinder sind dort auch auf die Schule gegangen. Und jetzt im Augenblick geht es wieder so ein bisschen andersrum. Der Lebensmittelpunkt ist hier in Berlin. Aber wir pendeln so häufig, wie es geht und eben noch eine kleine Wohnung in Rom, da diese Kombination eben besonders interessant ist. Also das, was die eine Stadt nicht hat, hat die andere zur Genüge. Berlin ist eben nicht ganz so hübsch. Rom ist die schönste Stadt der Welt, meine ich. In Berlin passiert sehr viel und dafür ist das Leben in Rom recht beschaulich, oder? Ruhig, zumindest das Kulturleben ist nicht so fordernd und das ist eigentlich eine wunderbare Kombination.
Was reizt Sie an Rom?
Ja, also es ist, wenn man so will, ein persönlicher Nord-Süd-Dialog, den man da ständig führt. Für mich ist tatsächlich innerhalb Europas sozusagen als große Wetterscheide sind diese Alpen und mich hat es immer über diese Alpen hinweggezogen. Und seit ich Italien das erste Mal kennengelernt habe, besucht habe, war mir klar, da muss ich immer hin, da muss ich immer wieder hin.
Sie können es, glaube ich, deswegen auch besonders gut, Frau Sicherschmidt, weil Sie eben noch, ich habe es, glaube ich, vorhin Kunstscout genannt, für das Auktionshaus Griesebach sind. Was machen Sie da?
Das mache ich jetzt nicht mehr, zumindest nicht für das Auktionshaus Griesebach, vornehmlich auch. Aber ich habe tatsächlich 3 Jahre, 4 Jahre in Italien Kunstwerke gesucht, Sammler gesucht, Kunst, die nach Berlin ging, aufgespürt oder Sammler, die sich für bestimmte Dinge, die es hier gab, gesucht und gefunden. Und das war eigentlich auch eine ganz interessante Tätigkeit deswegen, weil man eben wieder sehen konnte, dass wir natürlich mit unserer Italienliebe nicht allein sind, sondern dass es dieses gegenseitige Anziehen gibt, vor allen Dingen auch umgekehrt. Die Italiener lieben Berlin. Hier in Berlin gibt es eine große italienische Community und diese Kunsttätigkeit hat mir sehr geholfen, weil ich unter anderem natürlich auch noch viel tiefer in die Sprache eingestiegen bin und es auch sehr wichtig war, in dem Land zu arbeiten. Und zwar nicht nur im Sinne von Stift zu kauen und sich Gedanken zu machen, was man jetzt mal wieder schreiben möchte, beziehungsweise das eigene Schreiben voranzubringen, sondern eben auch zu sehen, wie geht es in so einer Gesellschaft wirklich zu. Und dann entfernt sich ja auch das ganze Romantische. Man ist eben tatsächlich damit beschäftigt, den täglichen Kampf zu fechten. Und das ist in Italien nicht so einfach.
Gut, dass Sie das jetzt erwähnen, weil ich wollte nämlich auch gerne, weil wir gerade vor der Musik auch über unsere Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft und auch die politischen Kämpfe, die hier ausgefochten werden und das Erstarken der Rechten, das haben wir ja angesprochen. Das ist in Italien ja überhaupt nicht anders. Wie kommt das in Ihren Alltag hinein, weil Sie auch von der Romantik sprachen?
Die Romantik ist natürlich recht schnell dahin, wenn man so wie wir in der Nähe der Casa Pound wohnt, wo die Rechten aufmarschieren, durchaus in schöner Regelmäßigkeit. Und man stellt recht schnell fest, ach, du liebes bisschen. Das ist ja jetzt hier gar nicht so, dass es sind einfach schlimme Hetzparolen auch in diesem Land. Überall das Gleiche, ja.
Ist natürlich weitgehend der Beobachterstatus. Nun, was die neuere Geschichte betrifft mit ihren Nationalismen seit dem 19. Jahrhundert, seit der Gründung der Nationalstaaten, da stelle ich halt immer fest, dass die Nationen schwerlich ihre eigenen Perspektiven verlassen können. Nicht? In Italien wird über Deutschland berichtet, auf eine Weise, wo man sich wundert. In Deutschland wird über Italien berichtet, auf eine Weise, wo man sich auch wundert. Ich habe manchmal den Traum einer gemeinsamen europäischen Zeitschrift, sagen wir mal nur eines Magazins, was aufgeklärte Europäer, sowas wie der Spiegel, nur für Gesamteuropa, wo diese Perspektiven zusammenkommen, anstatt dass die Völker immer übereinander reden. Ich scheue mich auch hier jetzt sozusagen Werturteile zu fällen über die Italiener per se, steht mir gar nicht zu, weiß aber, dass das immer gegenseitig geschieht. Also die Perspektive ist immer leicht verzerrt. Gut ist, wenn man dann Freunde gewonnen hat, wo man tatsächlich in stundenlangen abendlichen Gesprächen oder so, sich tatsächlich sehr viel näher kommt, sich besser kennenlernen. Wir haben mal idealistischerweise gesagt, dafür hatte es auch einen großen Sinn, da mal gegangen zu sein. Und dieses Europa tatsächlich persönlich kennenlernen. Es wird einem nicht leicht gemacht. Es sind überall Barrieren. Und ja, ich meine das jetzt nicht nur als wie es früher hieß, Toskana-Fraktion, so ein verächtlicher Begriff, als würden sich da ein paar Leute irgendwie sommerlang irgendwie zur Ruhe setzen, das ist es eigentlich nicht. Wir sind gegen viele Widerstände da angetreten. Uns ist auch eher finanziell, eher ein Verlust. Ja, aber warum machen wir das? Die Sehnsucht bleibt. Bei jeder neuen Anreise ist es wieder interessant. Es ist eine merkwürdige Liebe zum Anderssein in Europa.
Europäische Gefühle, geschildert von Dus Grünbein und Eva Sichel-Schmidt hier im Gespräch. Frau Sichel-Schmidt, ich glaube, Sie haben es eben kurz einmal erwähnt, die Einsamkeit des Schriftstellers, das, Sie haben es, glaube ich, so genannt, das auf dem Bleistift oder Kugelschreiber herumkauen. Wie gehen Sie beide mit dieser einsam am Schreibtisch stattfindenden Arbeit um, Herr Grünbein?
Das Schwierigste ist eigentlich, die Schreibzeiten zu finden. Das gleitet in so einem Leben oft. Ich hatte Zeiten, da konnte ich eigentlich richtig intensiv erst nachts, wenn alle schliefen, arbeiten. Damit meine ich nicht nur die Familie, auch draußen, die Stadt war zur Ruhe gekommen. Das kann sich dann wieder ändern. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich gerade, wenn ich so an längere Prosa schreibe, ist die Küche in der römischen Wohnung, das ist wirklich eine sehr kleine Wohnung, was sehr bescheiden ist, ein idealer Ort, weil ich da sozusagen sehr weit raus aus meiner Kultur geworfen bin und gerade da auch über deutsche Zusammenhänge gut nachdenken kann. Und das sind immer so, und ich nehme an, meiner Frau geht das ganz ähnlich. Es ist natürlich manchmal Verhandlungssache, wann hat die Familie jetzt Vorrang, nicht? Wir haben schulpflichtige Kinder und so weiter und wann kommt jeder zum Schreiben?
Das Schreiben ist natürlich ein einsames Geschäft, naturgemäß muss das jeder mit sich alleine ausmachen. Wenn dann zwei schreiben wollen, dann geht es auch darum, dass man so ein bisschen hin und her zieht, wer darf denn jetzt wann in Ruhe das tun, was er tun möchte. Aber letzten Endes ist natürlich immer all die Mühen haben sich ja dann gelohnt, wenn eben nach so einem schwierigen Entwurf, nach etwas, wo man sich so hindurch quält, das dann formuliert zu haben, das ist eben absolut tröstlich, eben etwas, was sinnstiftend ist, und wenn man es nur für sich ganz alleine tut.
Schriftstelleralltag von Eva Sichel-Schmidt und Doris Grünwein. Dankeschön, dass Sie uns haben teilhaben lassen.
Bitte sehr.
Alle unsere Gespräche können Sie natürlich immer wieder finden auf www.deutschlandfunkkultur.de. Doris Grünwein können Sie aber beispielsweise auch hören. Er liest aus seinem neuen Werk Aus der Traumkartei, und zwar im Deutschlandfunk in der Deutschlandfunk-Lesezeit, heute Abend um 20:30 Uhr.